Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Keine Daten für Washington. Wie amerikanische Bankkunden der Credit Suisse vor Gericht Recht bekamen und Bundesbern ganz gelassen bleibt. Dann keine Konkurrenz mehr für Mitt Romney, wie der Republikaner Präsident Obama herausfordert und dabei leicht über sich selbst stolpern könnte.
Um die Wahl gewinnen zu können, muss er in die Mitte rücken. Und wie weit kann er eigentlich in die Mitte rücken, ohne den konservativen Teil seiner eigenen Wählerschaft zu verprellen, die ihm ohnehin nicht so richtig traut?
Sagt Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund. Keine Gnade für korrupte Politiker.
Le poche mele marce bisogna estirparle più presto possibile.
Jetzt müssen die faulen Äpfel so schnell als möglich aus dem Korb, verlangt ein Anhänger der Lega Nord. Und schließlich die Wut der Rebellin Pratima Vachai.
Sun 52 salma euta sopana 4 crore nepali janta ko baggi ko faisala ami afai garchum.
Seit die Maoisten in Nepal mitregieren, fühlt sie sich von den ehemaligen Anführern verraten und verkauft. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das Bundesverwaltungsgericht hat einmal mehr die Behörden zurückgepfiffen. Der Bund darf in einem umstrittenen Fall keine Kundendaten der Credit Suisse an die USA weiterleiten. Derweil verhandelt das Departement von Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit den USA noch immer über eine sogenannte Globallösung für die Banken. Die Verhandlungen seien trotz des Gerichtsentscheids nicht in Gefahr, sagen die Vertreter des Bundes. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Weil das Amtshilfegesuch der amerikanischen Steuerbehörde IRS zu wenig präzis formuliert sei, dürften die Bankdaten eines mutmaßlichen Steuerbetrügers nicht an die USA herausgegeben werden. Zu diesem Schluss ist das Bundesverwaltungsgericht gekommen und hat der Beschwerde eines US-Staatsbürgers Recht gegeben. Wie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF erklärt, sind 29 weitere ähnlich gelagerte Beschwerden von amerikanischen Kunden der Großbank Credit Suisse hängig. Sprecher Mario Tuor.
Man wird das jetzt juristisch genau anschauen müssen, ob man diese Fälle zurückziehen will oder ob man es dem Gericht überlassen will, auch über diese Rekurse noch zu entscheiden.
Fest steht, mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil wird die Menge von Bankdaten, die an die USA geliefert werden kann, immer kleiner. Von den rund 650 Verfahren, die die Grossbank CS betreffen, habe die Eidgenössische Steuerverwaltung erst 150 Fälle abschließend beurteilt und die Daten in die USA transferiert. Die anderen fast 500 Fälle seien hängig. Welchen Einfluss das Bundesverwaltungsgerichtsurteil auf sie hat, ist unklar. Auch offen ist, was das Urteil für mögliche Gesuche der US-Behörden bedeutet, die die Kunden anderer Schweizer Banken betreffen könnten. Die USA verlangen bekanntlich Daten von insgesamt 11 Schweizer Banken. Dies als Voraussetzung, damit eine Globallösung mit der Schweiz zum Steuerstreit zustande kommen kann. Mario Tuor vom SIF ist dennoch zuversichtlich.
Die politischen Gespräche, die Verhandlungen, die laufen weiter.
Die USA seien auch ein Rechtsstaat, erklärt Tuor. Dass Beschwerden vor Gericht Erfolg haben könnten, sei ihnen nicht so schwierig zu erklären.
Wir bleiben beim Thema gleich nach den Nachrichten und die hat Uli Zindl.
Die Auswirkungen des starken Erdbebens auf der indonesischen Insel Sumatra scheinen nicht so dramatisch zu sein, wie zuerst angenommen. Das erste Beben in der Region der Provinz Aceh erreichte eine Stärke von 8,7. Später dann wurden weitere starke Nachbeben registriert. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam geht inzwischen nicht mehr von einer starken Tsunami-Gefahr aus. Weil sich die Erdplatten im Meer horizontal verschoben hätten, seien deutlich weniger Wassermassen in Bewegung versetzt worden. Die Chancen auf eine Waffenruhe in Syrien werden in zunehmendem Maße als unwahrscheinlich eingestuft. Syrische Regierungstruppen haben nach Angaben der Opposition erneut mit schweren Waffen mehrere Städte beschossen. Darunter auch die Stadt Homs, die als Hochburg des Widerstands gilt. Der Beschuss erfolgte nur wenige Stunden, nachdem der syrische Präsident Bashar al-Assad versichert hatte, die Waffenruhe zu respektieren. Das Nachbarland Türkei hat vom UNO-Sicherheitsrat eine Resolution zum Schutz der Bevölkerung gefordert. UNO-Vermittler Kofi Annan sagte, Syrien habe ihm Zusagen gemacht, dass ab Donnerstag die Waffen schweigen werden. Die Schweiz und Österreich wollen in Kürze ein Steuerabkommen unterzeichnen. Bundeskanzler Werner Faymann sagte in Wien, am Freitag werde Finanzministerin Maria Fekter in Bern Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf treffen. Ob das Abkommen dann unterzeichnet wird, ist noch nicht bekannt. Noch ausgehandelt werden müssen die genauen Steuersätze, die bei Vermögenswerten aus Österreich in der Schweiz zur Anwendung kommen sollen. Laut Medienberichten hat die österreichische Regierung Steuereinnahmen aus dem Schweizer Abkommen in der Höhe von 1 Milliarde Euro bereits im Budget 2013 vorgesehen. Die Schweizer Wirte machen sich große Sorgen, weil im letzten Jahr der Umsatz in den Restaurants um 7% zurückgegangen ist. Laut dem Dachverband GastroSuisse sparten die Gäste vor allem bei den Getränken. 13% weniger zahlten sie für Getränke zum Essen. Jene, die nur zum Trinken in ein Restaurant gingen, gaben gar 22% weniger aus. GastroSuisse beurteilte die Lage als besorgniserregend. In Griechenland soll das neue Parlament am 6. Mai gewählt werden. Dieses Datum hat der griechische Ministerpräsident Lukas Papademos nach einem Treffen mit dem Staatspräsidenten bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um den ersten Urnengang, seit die Regierung des Landes zur Bekämpfung der Schuldenkrise drastische Sparmaßnahmen beschließen musste. Laut Meinungsumfragen können Parteien, die diese Sparmaßnahmen ablehnen, mit Stimmen gewinnen rechnen. Die Geldgeber Griechenlands, die Europäische Union, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds verlangen, dass eine neue Regierung sich weiterhin an die Sparauflagen hält. Der Sudan hat eines seiner wichtigsten Ölfelder an den Nachbarstaat Südsudan verloren. Truppen und Rebellengruppen aus dem Südsudan hätten das Ölfeld in der Grenzregion erobert, bestätigte ein Sprecher der sudanesischen Armee. Das Königreich Bahrain wird erneut von Unruhen heimgesucht. Laut Medienberichten haben mit Eisenstangen bewaffnete Krawallmacher einen Supermarkt angegriffen und geplündert, dessen Besitzer der muslimischen Glaubensrichtung der Sunniten angehören. Bei den Angreifern handelt es sich vermutlich um Schiiten, die in einem Machtkampf verwickelt sind mit den im Bahrain tonangebenden Sunniten. In 1,5 Wochen soll in Bahrain ein Formel 1 Grand Prix durchgeführt werden. Letztes Jahr musste diese Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden. Der französische Widerstandskämpfer Raymond Aubrac ist im Alter von 97 Jahren in Paris gestorben. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf seine Tochter. 1943 wurde er von der geheimen Staatspolizei Gestapo gefasst und zum Tode verurteilt. Seine Frau konnte ihn und andere Resistanzkämpfer jedoch befreien. Diese Geschichte wurde später verfilmt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.060 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.805 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 64. Das Wetter: in der Nacht teils klar und stellenweise leichter Frost, morgen im Süden und Osten teils sonnig bei 14 Grad, sonst wechselnd bewölkt und zeitweise Regen bei 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Eine Rakete zum Geburtstag, wie Nordkorea seinen Staatsgründer feiert und damit selbst seinen Verbündeten China ziemlich irritiert. Ein nuklearer Dominoeffekt wäre für die Region ein Albtraum, sagt der Experte vom chinesischen Außenministerium. Dann Vorteil für Romney. Nach dem Rückzug von Rick Santorum ist der Republikaner als Herausforderer von Obama praktisch gesetzt. Wir fragen, mit welchen Chancen? Absturz der Lega Nord. Korrupt, korrumpiert, aber immer noch machthungrig. Hilfe für Betagte. Freiburg schließt die Lücke zwischen Spital und Pflegeheim. Und schließlich schwieriger Umstieg. Wie die maoistischen Rebellen von einst in Nepal zu ganz normalen Bürgern werden. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. ungenügend. So beurteilte das Bundesverwaltungsgericht das Amtshilfegesuch der amerikanischen Steuerbehörde IRS an die Schweiz. Das Gesuch sei zu wenig präzise formuliert. Darum darf die eidgenössische Steuerverwaltung nun keine Daten von amerikanischen Kunden der Credit Suisse an die USA liefern. Eine Datenlieferung ist aber nicht für alle Zeit vom Tisch. Machen die USA nämlich genauere Angaben zu den Verdachtsfällen, dann sind die Chancen auf Amtshilfe weiter intakt. Fragt sich nur, ob die USA darauf einsteigen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die USA ließen sich durch dieses Urteil nicht abschrecken, sagt Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz. Die Amerikaner würden weiterhin versuchen, via Amtshilfe an Kundendaten von US-Steuersündern zu gelangen.
Es ist ohne weiteres denkbar und wahrscheinlich sogar höchstwahrscheinlich, dass die Amerikaner nun aber weitere Amtshilfegesuche stellen werden und die einfach ein bisschen anders formulieren.
Ein bisschen anders heißt ein bisschen präziser. Die Verhaltensmuster der fehlbaren Bankkunden müssen genauer beschrieben werden. Und es muss klar werden, dass es nicht um Steuerhinterzieher geht, sondern um Steuerbetrüger. Denn heute gilt immer noch das Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahre 1996.
Die Amerikaner wissen seit 16 Jahren, dass die Schweiz keine Amtshilfe gewährt für bloße Steuerhinterziehung. Das neue Doppelbesteuerungsabkommen wird das verändern und die Schweiz hat dort sämtliche Handlungen vorgenommen, die sie gekonnt hat. Aber das Doppelbesteuerungsabkommen, das neue, ist nun in den USA selber blockiert.
Im Gegensatz zur Schweiz muss in den USA der Senat das neue Doppelbesteuerungsabkommen noch ratifizieren. Mario Tuor, Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen.
Tatsache ist, man hat vor über 2 Jahren ein Abkommen unterzeichnet und es wäre gut, wenn man das jetzt auch in Kraft setzen könnte. Die Schweiz hat hier die Hausaufgaben gemacht, die USA noch nicht.
Sollten die USA nachziehen, ist Schweizer Amtshilfe auch in Fällen von Steuerhinterziehung möglich. Eine rasche Umsetzung des neuen Abkommens dürfte auch die USA interessieren, sagt Duor.
Man hat gewisse statistische Erhebungen gemacht und gesehen, dass es doch noch eine erkleckliche Anzahl von Kunden gibt, die eben nach dem September 2009 noch bei Schweizer Banken waren.
Und so potenziell Steuern hinterzogen haben. Allerdings können mit dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen Fälle vor 2009 nicht mehr berücksichtigt werden. Dass die USA nun aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts die Drohgebärden unmittelbar wieder verstärken und weitere Schweizer Banken anklagen werden, davon geht Martin Neville nicht aus. Die USA würden die Rechtsstaatlichkeit der Schweiz akzeptieren, sagt der Leiter der Handelskammer Schweiz-USA.
Ich glaube nicht, dass diese Eskalationsstufe in naher Zukunft realistisch wird. Sicher auf lange Frist ist das eine Möglichkeit und ein Risiko, aber im Moment sind doch Verhandlungen und Diskussionen das Wichtigste.
Und diese Verhandlungen, die laufen auch nach diesem Urteil weiter. In diesen Verhandlungen geht es unter anderem auch darum, ein Globalabkommen mit allen Schweizer Banken abzuschließen. Damit sollen sich die Banken aller Altlasten entledigen können. Ein Abschluss ist hier allerdings nicht unmittelbar in Sicht.
Am Sonntag feiert Nordkorea den 100. Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung. Der Großvater des heutigen Machthabers Kim Jong-un gilt als Staatsoberhaupt auf aller Ewigkeit, entsprechend groß ist der Personenkult. Ein Höhepunkt der pompösen Gedenkfeiern ist der Start einer Langstreckenrakete. Diese soll einen Wettersatelliten ins All bringen. Der geplante Flug hat international Protest und Empörung ausgelöst und selbst der große Nachbar China betrachtet den Raketenstart als Teil der atomaren Aufrüstung Nordkoreas. Aus Peking unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Besorgt über Nordkoreas Raketenplan zeigt sich Chinas Regierung aus mehreren Gründen. Das sagt Yang Ziyu. Er ist ehemaliger Diplomat und Professor am China Institute of International Studies, der Denkfabrik des chinesischen Außenministeriums in Peking. China sei seit langem und grundsätzlich gegen jegliche Weiterverbreitung von Atomwaffen und damit auch entschieden gegen Nordkoreas Atom- und Raketenpläne. Ob Nordkorea wirklich nur einen Satelliten ins All befördern wolle, sei letztlich unwichtig, denn auf jeden Fall teste es dabei seine Raketentechnik. Und, das spricht der Professor zwar nicht aus, aber wer weiß besser Bescheid als China um den Nutzen solcher Raketenstarts? Denn wie auch die beiden großen Atommächte USA und Russland hat China seine Interkontinentalraketen ebenfalls parallel zu den Trägerraketen für seine Weltraumprojekte entwickelt. Erst recht besorgt ist die Pekinger Regierung, weil es laut Professor Yang um Chinas eigene Sicherheit geht. Denn Nordkoreas Programm unterhöhle Schritt für Schritt die Nichtweiterverbreitung und drohe vor allem einen nuklearen Dominoeffekt in der Region auszulösen, sagt Professor Yang. Andere Staaten in der Region könnten als Reaktion auf Nordkoreas Programm ihrerseits atomar aufrüsten. Der Professor erinnert daran, dass auch Südkorea und Japan bereits über das Know-how zum Bau von Atombomben verfügen. So ein nuklearer Dominoeffekt wäre nicht nur für China, sondern letztlich für die gesamte Region ein Sicherheitsalbtraum, sagt der Professor. Aktuell kommt für China noch eine weitere Sorge dazu. Gemäß der amerikanischen und südkoreanischen Satellitenaufklärung ist Nordkorea daran, einen eigentlichen Bombentest vorzubereiten. Das wird zu noch gefährlicheren Spannungen in der Region führen. Und überdies, so Professor Yang, testet Nordkorea seine Bomben sehr nahe an der Grenze zu China in einer auf koreanischer Seite weitgehend unbewohnten Zone. Aber die Industriegebiete im benachbarten Nordostchina sind sehr dicht besiedelt. Nicht auszudenken, welche Folgen ein Unfall hätte. Aber selbst ohne Pannen sind die Auswirkungen von Nordkoreas Bombenversuchen schlimm genug, sagt Professor Yang. Beim letzten Test im Mai 2009 hätten viele Bewohner auf der chinesischen Seite der Grenze an ein Erdbeben geglaubt und vor allem die Schulkinder seien vor Panik in Scharen ins Freie gerannt. Auf die Frage, warum China denn Nordkorea nicht stärker unter Druck setzt, um es von seinen atomaren Plänen abzubringen, hat Professor Yang von der Denkfabrik des chinesischen Außenministeriums nur die Standardantwort, die man von chinesischen Diplomaten stets zu hören bekommt. Peking habe viel weniger Einfluss auf die Führung in Pyongyang, als der Westen gemeinhin annehme.
Das war Urs Morf aus Peking. Rick Santorum steigt aus. Der erzkonservative Republikaner will nicht länger ums Weiße Haus kämpfen. Damit steht Mitt Romney als Präsidentschaftskandidat so gut wie fest. Der Ex-Unternehmer und Multimillionär wird im Herbst gegen Amtsinhaber Obama antreten. Fragt sich nur, mit welchen Chancen? Darüber habe ich mit Thomas Kleine-Brockhoff gesprochen. Der ehemalige USA-Korrespondent der Zeit sitzt heute in der Geschäftsleitung des Thinktanks German Marshall Fund in Washington. Erste Frage, Rick Santorum ist weg. Wie stark muss nun Mitt Romney auf dessen religiös-konservative Klientel einschwenken?
Romney ist schon auf diese Gruppe zugegangen, nämlich in den vergangenen Monaten, um den Angriff von rechts, der ihm aus seiner eigenen Partei die ganze Zeit über Monate hinweg zugeeignet war, überhaupt kontern zu können. Er ist unter dem Hubrum eines moderaten Kandidaten gestartet, aber das ist bisher nicht mehr zu erkennen. Sein Problem ist jetzt ein anderes. Um die Wahl gewinnen zu können, muss er in die Mitte rücken. Und wie weit kann er eigentlich in die Mitte rücken, ohne den konservativen Teil seiner eigenen Wählerschaft zu verprellen, die ihm ohnehin nicht so richtig traut.
Eben, Sie haben es angesprochen, viele Republikaner tun sich schwer mit Romney, nicht nur wegen seiner Positionen, sondern auch, weil er Mormone ist, steinreich, wenig charismatisch. Kann er denn da die Basis genug mobilisieren?
Die Frage ist eben, ob die Abneigung gegenüber Präsident Obama, die in der republikanischen Partei ausgeprägt ist und eigentlich das Einzige ist, was die Republikanische Partei im Moment zusammenhält, größer ist als die Abneigung gegen die angeblich zu moderaten Positionen von Mitt Romney. Was dieser Vorwahlkampf offenbart hat, ist ja die tiefe Spaltung der Republikanischen Partei in ihre Libertäre, in ihre religiös-konservative und in den Wirtschaftsflügel. Ronald Reagan war derjenige, der dieses am besten überwinden konnte, und in der Rückschau ist auch George W. Bush jemand, dem das gut gelungen ist, der nämlich über Jahre sozusagen rechts geblinkt, aber nicht rechts abgebogen ist und erst im 7. Jahr seiner Präsidentschaft den religiösen Flügel gegen sich aufgebracht hat. Das kann Romney nach diesem Vorwahlkampf von sich nicht behaupten.
Also kann man behaupten, Obama hat schon so gut wie gewonnen?
Das wäre weit zu weitgehend. Ich selbst habe vor etwa einem halben Jahr ganz unvorsichtig eine Flasche Wein darauf verwettet, dass Obama verlieren würde. So sah es damals aus. Nun, das Gegenteil zu behaupten, wäre auch wiederum eine risikoreiche Wette. Dieses ist und bleibt ein gespaltenes Land. Im Moment sieht Obama vor allem deshalb gut aus, weil er selber gar nicht im Angriff stand, im Feuer seiner Gegner. Die haben sich nämlich selber eingedeckt und zugedeckt mit Angriffen. Das wird jetzt anders. Jetzt wird auch Obama Wunden kriegen und wird nicht mehr so gut aussehen wie zuvor. Die große Frage der kommenden Monate wird sein, wie sich die amerikanische Wirtschaft entwickelt, und womöglich ist die Wirtschaftsentwicklung der wichtigere Faktor als Romney selber.
Eben die wirtschaftssoziale Fragen, Sie werden den Wahlkampf entscheidend bestimmen. Wie stark muss Obama denn da den ehemaligen Unternehmer Romney fürchten?
Einerseits ist Romney insofern qualifiziert, als dass er etwas vorweisen kann, nämlich Kenntnisse über das Wirtschaftsleben. Aber auch hier hat sich der Vorwahlkampf zu einer Hypothek für Romney entwickelt. Denn es ist klar geworden, wie weit eigentlich der Multimillionär Romney von den Sorgen und Nöten der normalen Bevölkerung, insbesondere der Arbeitslosen dieses Landes, entfernt ist. Er hat dort einen ganzen Berg von Zitaten aufgetürmt, über denen sich die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land nur wundern kann. Das Neueste gestern, wie er von Kameras aufgenommen, in einem unbeobachtet wähnenden Moment von seinen Pferden geredet hat, mit denen er und seine Frau ausreiten. Er hat also das Image des Superreichen mit vielen Häusern, 5 Autos, meine Frau, die ein paar Cadillacs führt, eine Kampagne, von der er selber sagt, dass sie sich nicht an die Ärmsten des Landes richtet. Das heißt, dieses alles ist eine Hypothek.
In welchen Punkten unterscheiden sich denn Obama und Romney am stärksten?
Das ist eindeutig die Wirtschaftspolitik. Romney ist jemand, der den Staat verkleinern möchte, der den Staat als Hindernis zur Wirtschaftsentwicklung sieht, der die Steuern senken möchte und der das größte Problem darin sieht, dass der Staat der Wirtschaft nur im Wege steht. Obama hat ein quasi europäisches Verständnis vom Wirtschaftsleben, der den aktiven Staat sehen möchte, den Staat, der Infrastruktur zur Verfügung stellt, der im Übrigen in den Wahlkampf gehen wird mit einer reichen Steuer. Das ist nach amerikanischen Verhältnissen eine große Sünde, jedenfalls betrachtet aus der Perspektive von Romney.
Es wird eine harte Ausmachung, so viel kann man jetzt schon sagen. Eben Stichwort sozialistische Politik ohne Realitätsbezug. Das sagt Romney über die Politik Obamas. Und Obama kontert, Romney betreibe unter dem Deckmantel der Sparpolitik einen dünn verhüllten Sozialdarwinismus. Also kann man sagen, da war jetzt die Auseinandersetzung zwischen den Republikanern nur ein Vorgeschmack.
Das kann man absolut sagen. Das Gute für Obama ist die Tatsache, dass das Image von Romney bei der amerikanischen Mittel- und Unterschicht, bei der Arbeiterschaft in den Bundesstaaten, um die es am Ende gehen wird, beschädigt ist. Aber dass das Image von Obama selber ist in diesen Staaten beschädigt gewesen. Wenn man sich erinnert an den Vorwahlkampf 2008, da war Hillary Clinton diejenige, die die Gewerkschaften und die Industriearbeiterschaft hinter sich wussten. Und Obama galt als der elitäre, abgehobene Kandidat. Nun, in diesem Wahlkampf ist es ein Wettbewerb zwischen Zweien, die beide als abgehoben gelten. Und die Frage ist, wer weiter entfernt von den Sorgen und Nöten der einfachen Bevölkerung ist. Und das erste Urteil scheint eindeutig auf Herrn Romney zu fallen. Zudem hat er ein großes Problem mit Frauen. Die letzten Umfragen besagen, dass Obama 57% aller Frauen gegenwärtig hinter sich weiß, Romney aber nur 38%.
Das waren Einschätzungen von Thomas Kleine-Brockhoff. Er sitzt in der Geschäftsleitung der Think Tanks Thermal Marshall Fund in Washington. Die norditalienische Partei Lega Nord versinkt im Chaos. Ein Sohn des Parteiführers Umberto Bossi soll sich mit Parteigeldern einen Universitätsabschluss gekauft haben. Ein zweiter Sohn soll eine Luxuskarosse gekauft haben und Bossis Frau erhielt offenbar Parteigelder für eine Schule. Parteigründer Umberto Bossi hat sich zurückgezogen. Sein Sohn Renzo trat aus der Partei aus, ebenso der Schatzmeister der Partei. Amtsmissbrauch und Günstlingswirtschaft, wie kommt das bei den Militanten der Lega Nord an? Tessin-Korrespondent Alexander Grass war im norditalienischen Varese, wo die Lega ihren Anfang genommen hat.
Isidoro Fornoni ist Sekretär der Lega Nord-Sektion von Malnate bei Varese. In der Zentrale seien die Lega-Ideale verraten worden. Das Vertrauen an der Basis weg, sagt er. Darum hat Fornoni mit seinen Militanten das Parteilokal für immer zugetan. Die faulen Äpfel müssten aus dem Korb, so rasch als möglich, schimpft Fornoni. Übers Osterwochenende versuchte die Zentrale zwar einzulenken, Fornonis Wut aber bleibt. Die militante Basis sei erzürnt. Bis diese Wunde verheile, werde lange Zeit vergehen, sagt er. Drei Militante sitzen an einem Tisch und halten Rat über das, was sie als Tragödie empfinden. Das in einem Büro in der Stadt Varese, dort, wo die lombardische Lega Nord entstanden ist. Das Drama habe viel mit der Erkrankung von Parteiführer Umberto Bossi zu tun, meint Enrico Baroffio, Gemeindepräsident von Vedano Olona. Erst Bossis Schwäche habe den Tätern die Tür geöffnet zum Amtsmissbrauch. Bossis Frau sowie seine Söhne Renzo und Riccardo sollen Parteigelder missbraucht haben für private Zwecke. Die Gesprächsrunde in Varese will aber nicht an eine persönliche Schuld des Leaders glauben.
Purtroppo, come ogni partito dove c'è un leader molto forte.
Leider, sagt der Militante Andrea Maschetti, sei es so gewesen wie in jeder Partei mit einem starken Führer. Bossi habe sich mit mutlosen Leuten umgeben. Um dem Leader zu gefallen, hätten die geschwiegen zu den Missständen an der Spitze. Ihnen gelte jetzt die Wut der Parteibasis. Gestern war in Bergamo eine der seltenen Versammlungen der Lega Nord. Viele Parteiaktivisten sind mit Besen angereist. Säuberungen werden jetzt gefordert.
Le scope vogliono dire pulizie.
Die Besen seien Symbole für Sauberkeit, sagt Matteo Bianchi, Gemeindepräsident von Morazzone, der gestern Abend dabei gewesen ist. Aber der Hass, der mache blind, auch der parteiinterne Hass. Die Fehlbaren sollten von der Partei ausgeschlossen werden, fordert er. Der ehemalige Innenminister Roberto Maroni sei der Einzige, der die Partei aus der Krise führen könne. Die Parteibasis aber sei gesund, so sind sich die Gesprächspartner in Varese einig. Heute beginne eine neue Zeitrechnung bei der Lega Nord, bei der einzigen Oppositionspartei in Italien.
Alexander Grass. Die Lega Nord steht also vor einem Scherbenhaufen. Ausgerechnet die Partei, die wie keine andere gegen die sogenannte diebische Zentralregierung in Rom wetterte und gegen den mafiösen Süden, ausgerechnet sie steckt nun selbst im tiefen Korruptionssumpf. Ich habe Italien-Korrespondent Massimo Agostinis gefragt, ob damit die Lega Nord am Ende sei.
Nein, das glaube ich nicht. Diese Partei, das ist die einzige im italienischen Parteienspektrum, welche über ein konkretes Profil verfügt. Man weiß bei ihr, woran man ist. Sie ist gegen die Europäische Union, sie ist gegen die Migranten, sie ist für die Loslösung von Süditalien, sie ist für tiefere Steuern. Also das sind alles Inhalte, welche in Norditalien gefallen und natürlich auch Wählerstimmen bringen. Was aber nötig sein wird, ist, dass diese Partei nach diesen Skandalen einen echten personellen Neuanfang machen kann, dass sie also ohne die alte Garde in einer gewissen Zeit wieder antritt. Und das wird die große Frage sein, schafft sie das?
Parteigründer Umberto Bossi ist seit einem Schlaganfall gesundheitlich schwer angeschlagen, zwei seiner Söhne diskreditiert. Wer kann denn diese Lücke füllen?
Seit einem Jahr empfiehlt sich Ex-Innenminister Roberto Maroni als möglicher Nachfolger von Umberto Bossi. Er hat eben gestern eine Versammlung seiner Parteianhänger in Bergamo abgehalten. Er hat dort mit markigen Worten für einen Neuanfang plädiert. Er ist mit einem Besen in der Hand aufgetreten und hat Pulizia, Pulizia, also Säuberung, Säuberung gerufen. Das hat den Leuten gefallen. Aber was überrascht hat, diese Versammlung, da tauchte plötzlich Umberto Bossi auf und auch er hielt eine Rede. Das zeigt, diese Partei, ganz offensichtlich, kann noch nicht ohne den großen Übervater und Roberto Maroni ist noch zu schwach, um sich vom Geist oder vom Übervater Umberto Bossi sich wirklich lösen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, was auch Fragen aufwirft, Roberto Maroni ist seit über 20 Jahren ein enger Gefolgsmann von Umberto Bossi gewesen. Ist es wirklich möglich, dass dieser Mann vom ganzen Finanzskandal nichts gewusst hat?
Also eine schwere Belastung. Und nun sollen ja anfangs Mai Kommunalwahlen stattfinden, quasi als erster Test nach dem Ende der Regierung Berlusconi. Kann sich die Lega so rasch aufrappeln?
Bis zu den Wahlen wahrscheinlich nicht. Sie wird vermutlich verlieren. Ich denke aber nicht einmal in erster Linie wegen dieses Skandals. Skandale sind schnell vergessen, erst recht in Italien, da gibt es ja sehr viele. Aber die Basis der Lega Nord, sie ist auch sehr wütend auf die Partei, weil sie hat zu lange Silvio Berlusconi an der Macht gehalten. Wenn man das Radio Padania hörte, das ist der Radiosender der Lega Nord, da waren so viele wütende Parteimitglieder ständig zu hören in den letzten 12 Monaten, welche immer gesagt haben, wir müssen diesen Berlusconi endlich zum Teufel schicken, der ruiniert uns. Und Umberto Bossi hat immer gesagt, nee, es gibt gar keine Alternative zu Berlusconi. Ich denke, da wird die Lega Nord auch gebüßt, eben, dass sie Berlusconi zu lange an der Macht gehalten hat.
Aber das hieße ja dann im Klartext, ein riesiges Wählerreservoir bleibt möglicherweise frei. Wer könnte denn davon profitieren?
Zynischerweise könnte das gerade Silvio Berlusconi sein oder seine Partei Popolo della Libertà. Die Umfragen, die sagen oder haben bis vor kurzem gesagt, dass er quasi von der Landschaft in Norditalien wegradiert würde, weil die Leute keinen Berlusconi und auch seine Partei nicht mehr wollen. Es kann jetzt aber sein, dass Leute, die immer rechts gewählt haben, die sich sagen, nun, die Lega Nord, die kann man derzeit nicht wählen wegen dieses Skandals, also schwenken sie wieder um und gehen zurück zu Silvio Berlusconi, was dem hilft, seine mögliche Niederlage in Norditalien abzufedern. Es gibt auch Stimmen, welche sagen, Silvio Berlusconi selber oder sein Umfeld war es, welche die Staatsanwälte auf die Zustände in der Lega Nord aufmerksam gemacht haben, eben damit diese Staatsanwälte zu ermitteln beginnen und dieser Skandal kurz vor den Wahlen dann auffliegt.
Einschätzungen von Massimo Agostinis. Ältere Patientinnen und Patienten bleiben häufig länger im Spital, als sie es aus medizinischer Sicht müssten, sei es, weil sie hilfsbedürftig sind nach wie vor und nicht schneller heimkehren können, sei es, weil ein Platz im Pflegeheim fehlt. Mit der Einführung der Fallpauschale in Schweizer Spitälern seit Anfang Jahr steigt der Druck auf die betagten Patienten, das Spital trotzdem zu verlassen. Um ihre Betreuung sicherzustellen, richten Städte und Kantone in Pflegeheimen Übergangslösungen ein. So auch der Kanton Freiburg. Patrick Mühlhauser.
Das Pflegeheim La Providence in der Freiburger Altstadt. In der neuen Übergangsstation hat es 19 Betten. Höchstens 3 Monate sollen die Betagten hierbleiben. Pflegefachfrau Manuela Künzli steht vor einem Medikamentenschrank in der neuen Abteilung. Es gehe darum, die älteren Menschen so zu betreuen, dass sie möglichst rasch wieder nach Hause können.
Comment plus les stimuler, les laisser faire beaucoup, afin qu'on puisse se rendre compte aussi avec eux, quelles sont encore leurs capacités.
Die Leute würden stimuliert, ihre Beweglichkeit gefördert. Die Betagten sollen selbst herausfinden, welche Fähigkeiten sie noch besäßen, sagt Manuela Künzli. Um möglichst viel Autonomie zu erreichen, brauche es spezielle Betreuung.
On aura un physiothérapeute, une ergothérapeute, donc on va travailler beaucoup plus en pluridisciplinarité.
Sie arbeiten vernetzt mit einer Ergotherapeutin und einem Physiotherapeuten zusammen, erklärt die Pflegefachfrau. Eine Sozialarbeiterin berät die älteren Personen und deren Familien. Sie klärt mit der Wohngemeinde ab, wie die Pflege zu Hause organisiert werden kann. Die Kosten für dieses zusätzliche Personal, rund 450.000 Franken, übernehmen in der Pilotphase der Kanton und die Gemeinden. 2010 seien betagte Patienten insgesamt 5000 Tage zu lange in Spitalbetreuung geblieben, sagt Maryse Aebischer, Vorsteherin des Freiburger Sozialvorsorgeamtes. Das sei mit der Einführung der Fallpauschale nicht mehr möglich, sagt sie.
Die Leute könnten im Spital bleiben, das ginge aber auf die Kosten der öffentlichen Hand. Und das kann ja nicht sein, dass die Krankenversicherer aufhören zu zahlen und dass jemand im Spital bleibt, auch wenn er keine spitalische Versorgung mehr braucht.
Geld spielt also eine Rolle bei der Einrichtung dieser Übergangsstation. Doch Maryse Aebischer ergänzt.
Das Problem war nicht, dass es einfach nur eine Kostenfrage ist. Aber jemand, der in einem Akutspital ist, verweilt, der hat einfach nicht die richtige Betreuung.
Kochen, Treppensteigen, Duschen, den Alltag bewältigen, all das wird nicht geübt. Es braucht eine Kombination von Pflege und sozialer Betreuung, ist die Vorsteherin des Freiburger Sozialvorsorgeamtes überzeugt. Auch die Stadt Zürich hat Anfang Jahr wegen der V-Pauschale eine Übergangslösung für ältere Patienten eingerichtet. 80 Übergangsbetten in 3 Pflegezentren. Und sie sind praktisch ausgebucht.
Also wir haben offensichtlich da einem Bedürfnis auch entsprochen,
sagt die Zürcher Stadträtin Claudia Nielsen.
Das Gute an der Sache mit der Übergangspflege ist, dass es der Patientin, dem Patienten Zeit gibt, herauszufinden, was brauche ich, was will ich. Das sind ja manchmal sehr heftige Phasen dann im Leben, weil es stellt sich die Frage, kann ich wieder zurück in meine eigene Wohnung? Geht das mit Spitex, mit Angehörigen?
Das geht, erklärt Doris Klossner. Sie leitet das Haus der Pflege in der Stadt Bern. Diese Institution gehört zu den Pionieren bei der Übergangspflege. Doris Klossner zieht eine positive Bilanz.
Ein Großteil unserer Patienten geht nach Hause, aber auch wenn sie in ein Pflegeheim übertreten, sehen wir, dass sie viel selbstständiger sind und das heißt ja viel mehr Autonomie für sie. Es heißt auch tiefere Pflegestufen und damit tiefere Kosten.
Allerdings kostet auch die intensive und individuelle Betreuung in der Übergangspflege viel Geld. Schließlich würden die Kosten im Gesundheitswesen bloß verlagert, aber nicht verringert. Das findet Markus Breuer vom Institut Dialog und Ethik in Zürich. Er untersucht die Auswirkung der Fallpauschale auf ältere Patientinnen und Patienten.
Mit Einführung der Fallpauschalen und mit einem künstlichen Schaffen eines Wettbewerbs werden wir das Gesundheitswesen nicht preiswerter gestalten.
Betagte Patienten könnten nicht auf der Straße landen. Man habe das Problem erkannt und reagiere mit Übergangslösungen. Aber streng genommen sei dieses Problem zum Teil hausgemacht, findet Markus Breuer.
Man hat diese Fallpauschalen jetzt eingeführt und jetzt muss man direkt nach, sage ich mal, so einer Nebenlösung suchen. Ja, man muss so einen Seitenausstieg wählen, weil man hat wie gewissermaßen so die Zeit nach der Entlastung bis zur wirklichen Gewährleisten können einer Pflege des älteren Menschen wie nicht bedacht, habe ich das Gefühl.
Einmal mehr werde das Gesundheitswesen nicht von Grund auf neu überdacht.
Patrick Mühlhauser berichtete. Gut 5 Jahre ist es her, seit die Maoisten in Nepal ihre Waffen niedergelegt haben. Nach dem Friedensvertrag mit der Regierung folgte ein langes, zähes Ringen der verschiedenen Parteien um den künftigen Weg. Eines der Probleme, was tun mit den 19.000 ehemaligen Rebellen? Im November unterzeichneten die politischen Akteure dazu ein Abkommen. 6.500 Kämpfer sollten demnach in die nepalesische Armee, die restlichen über Ausbildungsprogramme in die Gesellschaft integriert werden. Aber bereits jetzt zeigt sich, viele Kämpfer und Kämpferinnen sind damit unzufrieden. Karin Wenger berichtet.
Für mehr Gerechtigkeit und die Rechte der Armen wollte Pratima Bachai kämpfen. Deshalb schloss sie sich mit 14 Jahren den Rebellen an. Jetzt, 12 Jahre später, fühlt sie sich verraten. Vor allem von ihrer eigenen Partei, den Maoisten. Zehn Jahre lang haben wir für die Zukunft des nepalesischen Volkes gekämpft. Jetzt haben uns unsere Anführer hintergangen. Sie sprechen von Kompromissen und Integration. Aber was sie uns bieten, ist keine Integration. Das ist Kapitulation, kritisiert die ehemalige Rebellin. Ihr Mann wurde im Bürgerkrieg von der nepalesischen Armee erschossen und 2 ihrer Familienmitglieder bleiben bis heute unauffindbar. Was Pratima als Kapitulation ihrer Anführer bezeichnet, ist das Ergebnis eines mühsamen politischen Prozesses, der nach dem Waffenstillstand 2006 begann. Zuvor hatten die maoistischen Rebellen den König und dessen Armee 10 Jahre lang bekämpft und mehr Gerechtigkeit und Landreformen gefordert. Dann, 2006, wurde der König vom Thron gejagt, der Krieg und die 240-jährige Monarchie endeten. Die einstigen Rebellen wurden in den politischen Prozess eingebunden und stiegen bei den Wahlen 2008 zur stärksten politischen Partei Nepals auf. Sie blieben jedoch auf die Kooperation der anderen großen Parteien angewiesen. Diese konnten sich mit den Maoisten in keiner einzigen Frage einigen, der Friedensprozess blieb jahrelang blockiert, die Euphorie über das Kriegsende verpuffte. Vor allem die Integration der ehemaligen Rebellen blieb eine Knacknuss. Im vergangenen November nun haben sich die Parteien endlich geeinigt. Ein Drittel der ehemaligen Rebellen schließt sich der nepalesischen Armee an, also 6.500 der insgesamt 19.000 Kämpfer. Die restlichen erhalten eine Ausbildung oder aber eine Abfindung. Auch Pratima bekam diese Woche 5.600 Franken, die erste Hälfte der versprochenen Summe. Ein Hohn, sagt sie. Unsere Führer haben uns für Peanuts, für nichts verkauft, um selbst ihre politischen Positionen zu behalten oder als Generäle in die Armee überzuwechseln. Uns Kämpfer haben sie abgefertigt wie kleine Polizisten. Wir wollten alle zur nepalesischen Armee gehen und Respekt erhalten, beklagt sich die ehemalige Maoistenkämpferin. Respekt bedeutet im Jargon der Maoistenkämpfer, dass sie denselben militärischen Rang, den sie in der Guerilla hatten, auch in der nepalesischen Armee beibehalten können. Damit war die Armeeführung jedoch nicht einverstanden. Das Abkommen von November integriert die ehemaligen Rebellen nun in eine Spezialeinheit für zivile Einsätze, für den Schutz von Infrastrukturprojekten, von Wäldern und für Hilfseinsätze bei Katastrophen. Das frustriert viele der ehemaligen Kämpfer. Tausende lebten nach dem Friedensabkommen von 2006 in Lagern, die einige Jahre von der UNO überwacht wurden. Dort trainierten sie weiter, obwohl der Bürgerkrieg längst vorbei war. Und sie gingen zur Schule und erhielten Ausbildungen. Auch im Chulachuli-Lager im Osten des Landes leben heute mehr als 1000 ehemalige Kämpfer. In der brütenden Mittagshitze wirkt das Lager mit den Baracken verlassen. Ein paar junge Männer lungern am Eingang herum. Einer hat in den vergangenen 5 Jahren einen Computerkurs absolviert, ein anderer einen Fahrkurs. Das Herumsitzen sei frustrierend, sagen sie alle. 5 Jahre dauerte es, bis man eine Lösung für die Kämpfer fand. Das macht auch Jam Bahadur Adhikari, den Kommandanten des Lagers, wütend. Die politischen Führer haben uns missbraucht und uns wie einen Spielball im politischen Prozess hin und her geworfen, sagt er. Tatsächlich scheint es, als kümmern sich die meisten Politiker, auch die Maoisten, seit Ende des Bürgerkriegs vor allem um eines, den eigenen Machterhalt. In den letzten 5 Jahren regierten 5 verschiedene Premierminister das Land und eine Verfassung existiert noch immer nicht. Trotz allem ist der nepalesische Journalist Kunda Dixit optimistisch. Immerhin sei das Integrationsabkommen ein wichtiger Schritt im Friedensprozess. Und zu den Waffen greifen wolle heute niemand mehr. Dazu seien alle viel zu kriegsmüde. Im Bürgerkrieg kamen mehr als 13.000 Nepalesen ums Leben, über 1.200 verschwanden spurlos.
And I think it's up to the Maoist Party to assure their cadre and their fighters, the former fighters, that this was a war that was worth fighting for.
Jetzt müssen die maoistische Partei und ihre Führung Verantwortung übernehmen, sagt Dixit. Sie müssen den ehemaligen Rebellen zeigen, dass ihr Kampf nicht vergebens gewesen ist. Dieser hat schließlich die Monarchie beendet. Nur deshalb entwickelt sich das Land jetzt langsam zu einem föderalen Staat. Langsam. Denn Wie der neue Staat genau aussehen soll, ist immer noch unklar. Fest steht, dass das Parlament bis Ende Mai eine Verfassung verabschieden muss. Das hat das oberste Gericht entschieden und damit eine letzte Warnung ausgesprochen. Geschieht das nicht, werden in Nepal Neuwahlen ausgerufen.
Südasien-Korrespondentin Karin Wenger war für uns in Nepal. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.